Wir hören auf einen Abschnitt aus Johannes 3 von Vers 27 an. Johannes 3, 27 bis 36. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seiner Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wir beten miteinander. Herr Jesus, das dürfen wir an diesem Abend nicht nur singen, sondern auch von ganzem Herzen bekennen, dass du gekommen bist und dass du auch hineingekommen bist in unser kleines Leben, auf ganz unterschiedliche Weise, auf deine Weise, auf zum Teil sehr geheimnisvolle Weise. Du hast uns erreicht, du hast uns gesucht und gefunden und wir haben dich erkennen dürfen. Du bist uns in großer Geduld und Liebe und Freundlichkeit nachgegangen, manchmal auch in einer großen Strenge. Aber dass du uns gefunden hast und dass wir dich kennenlernen durften, das ist das Größte, was wir haben. Und dass wir in dir alles haben. Dass in dir der Himmel offen steht für uns, dass wir in dir auch den Vater haben, dass wir Kinder geworden sind durch dich, dass wir in dir die Wahrheit gefunden haben, dass wir in dir das Leben haben und die ganze Fülle, die uns vom Vater gegeben ist. Das geht ohne Ende, was wir aufzählen könnten. Umgekehrt, was wir wären, wenn wir dich nicht hätten, das können wir uns nicht ausmalen. Und darum wollen wir dir herzlich danken, dass wir heute Abend hier sein dürfen und dass wir das noch einmal sehen dürfen, was wir in dir haben, alles, was nötig ist. Und dass wir wachsen dürfen, dass du uns Zeit, Jahre und Jahrzehnte gegeben hast, in denen wir immer mehr zu dir hinwachsen und deine Gnade in unserem Leben erfahren dürfen. Dass auch diese Stunde dazu da sein, dass wir auf dich hören, dass du hineinkommst, dass wir etwas von deiner Fülle erfahren. Segne uns im Reden und im Hören und wir geben dir darüber alle Ehre. Amen.
In meinem Arbeitszimmer in Stuttgart, da habe ich eine Holztafel. Das hat mir die ägyptische Professorin Maggie Gobran geschenkt, die dort bei den Müllkindern, den Ärmsten der Armen, in den Müllvierteln von Kairo, ihre Kinderheime aufbaut. Und da sind 21 Köpfe drauf, wie sie koptischen Christen da so tun. Und da sind jene 21, die einst, um Geld für ihre Familie zu verdienen, nach Libyen als Gastarbeiter gingen und dort von einer Islamistengruppe gefangen genommen wurden. Sie alle haben die Bilder einst im Fernsehen gesehen mit diesen orangenen Roben. Und hinter ihnen standen die schwarzen Männer mit den Masken und dem blitzenden Messer hinter ihrem Hals. Sie wurden dort wochenlang in Gehirnwäsche genommen von Islamisten, dass ihr Denken umgeschult wird. Und sie Islamisten werden. Und dann hat man sie dort am Strand hingesetzt. Sie sind gekniet auf ihren Knien mit den orangenen Tüchern, wie die umhüllt waren. Und dann sollten sie rufen, Allah, Ugachbar. Und dann riefen sie, Jesus, mein Heiland. Und dann sind die besser losgegangen und hat die Köpfe abgeschnitten. Ein katholischer Spiegelkorrespondent hat ja ein Buch drüber geschrieben. Ich freue mich, dass es im Rowohlt Verlag erschienen ist. Das ist ja eins, marxistischer Verlag. Aber sagt, es war überwältigend, wie er die Familien besucht hat. Keine Tränen. Die Kinder. Unser Vater hat das Höchste erreicht, die Krone des Lebens. Er ist im Himmel. Er hat sein Leben vollendet. Können wir das auch noch so fassen? Für uns im Wohlstand ist das ganz anders als in den Müllvierteln von Kairo. Für uns spielt das eine ganz große Rolle, wie hoch die Rentenerhöhung ist, welche Ehre wir bekommen, wie wir uns kleiden. Und deshalb ist gut, dass wir noch einmal den Johannes hören, den wichtigsten Zeugen von Jesus vor dem Kommen der Christnacht. Er war ja schon ein merkwürdiger Mann. Er hat nicht viel auf Kleidung gegeben. Nein, er hat sich ja wie ein Nomade angezogen, wie einer, der dort in der Wüste ist. Ganz schlicht, er hat gegessen, was dort die Beduinen essen. So war er auch gekleidet. Er war kein Schlecker. Er war nicht verwöhnt vom Essen, Heuschrecken und wilder Honig. Aber interessant, dieser Johannes hat den Zulauf der ganzen Bürgerschaft von Jerusalem und weit drüber hinaus gehabt, dass die Leute stundenlang marschiert sind zum Jordan. Und die Leute kamen, hochgestellte Leute, Geschäftsleute, Hausfrauen, junge Leute, Tausende und Abertausende einen weiten, heißen Weg zum Jordantal hinunter. Und der Johannes hat eine Botschaft gehabt. Das Leben liegt doch nicht in der Kleidung. Das liegt doch nicht im Wohlstand, doch nicht in der Ehre, doch nicht in der Lust, im Genießen und im Glück. Sondern ihr braucht den lebendigen Gott wieder. Ihr müsst versöhnt werden mit Gott. Interessanterweise, dass das die Leute hören wollten. Wir meinen ja immer, die Leute wollten das nicht hören. Ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Die Leute haben alle eine Sehnsucht nach Gott. Wenn man ihnen hilft und sagt, das größte Problem ist die Sünde deines Lebens. Du hast Gott ins Gesicht geschlagen. Du bist ihm davongelaufen. Du hast sein Wort verachtet. Und der Johannes sprach, es ist das Allergrößte, dass Gott eine Vergebung schafft. Und er hat sie dort untertauchen lassen in diesem Jordan. Ein Bild der Vergebung, der Neuschöpfung unseres Lebens. Aber sagt, es ist ja alles bloß ein bisschen provisorisch, was ich tue. Nach mir, da kommt einer. Und der wird euer Leben verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was Johannes hier sagt, das ist so unglaublich, dass man sich's noch einmal bewusst machen muss, bevor morgen die Christnacht anbricht. Er sagt, dass wer Jesus hat, Jesus, den Sohn Gottes, der kommt, das Kind, das geboren wird. Wer diesen Jesus hat, der hat das Leben. Alles andere ist in deinem Leben unwichtig. Alles andere ist unwichtig. Was die Leute zu dir sagen, wie viel Geld du hast, in welcher Wohnung du bist. Du brauchst Jesus vor allem. Das ist die wichtigste Sache. Jetzt erinnere ich mich, vor vielen Jahren, im Jahr 1975 hatten wir den ersten großen Gemeindetag unter dem Wort damals im Neckarstadion, heute heißt es Daimlerstadion. 45.000 Jesusleute waren dort, weil es war wunderbar. Und das Motto, wer Jesus hat, hat das Leben. Heinz Kieberler, der große Schriftgrafiker, hat diese Plakate gemacht. Manche haben es noch vor Augen, manchmal sieht man es noch aufgehen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Auf den Plakatsäulen in Stuttgart und in den Häusern angeschaut, wer Jesus hat, hat das Leben. Wir hatten da junge Leute aus unserem Bibelkreis, die kamen nicht aus unserem Bezirk, die kamen aus Feigen und waren so begeistert und sagten, da laden wir unseren Pfarrer ein. Das weiß der sicher gar nicht, dass wer Jesus hat, hat das Leben. Das müssen wir denen mal sagen. Und dann sind sie losgezogen mit den Programmen. Ich sage, sie müssen kommen ins Stadion. Aber jetzt kam die kalte Dusche. Der sagt, das darf man doch gar nicht sagen. Man kann doch Jesus gar nicht haben, hat er gesagt. Jetzt sind die ganz verzweifelt wieder zu mir gekommen. Vor der Autorität eines theologischen Lehrers natürlich eingeknickt. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal in die Bibel. Das ist ja nicht bloß, was der Johannes sagt, der Täufer. Das kommt ja im Johannesbrief, noch einmal Kapitel 5, wo der Jesus, Jünger Johannes, das noch einmal sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Es liegt doch nicht an all den Dingen, die wir erstreben. Und das ist das große Hindernis heute, auch in unseren Gemeinden und unseren Verkündigungen an so vielen Stellen, dass wir so viele suchen. Jetzt sagen viele, seit ich predige, begegne ich immer wieder dem, Johannes hat doch gezweifelt. Ihr habt das immer wieder und immer wieder gelesen. Es steht nicht in der Bibel, dass Johannes gezweifelt hat. Im Gegenteil. Jesus sagt ausdrücklich von Johannes, er war kein Rohr, das der Wind bewegt. Er hat ihn hin und her geschwankt. Und dann wird gesagt, der größte aller Propheten, größer als Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Daniel, ist der Johannes. Und das ist bei allen Propheten so, dass sie das Wort Gottes sagen, so spricht der Herr. Und in diesen Adventstagen erinnern wir ja gerne an den Isenheimer Altar, wo dieser Johannes noch einmal dargestellt ist, der Täufer, mit dem großen ausgestreckten Finger. Und er hat nicht gewackelt bei Johannes, sondern der ist der Jesus, der kommt, der das Leben bringt. Und wer ihn hat, der hat alles. Ja, kann man Jesus haben? Ja. So wie man sich hat in der Ehe, ganz verbunden, ganz eng, noch viel mehr, dass Jesus in unser Herz einzieht und in unsere Gedanken, unseren Willen beherrschen will, dass er vor der Türe steht und anklopft und sagt, ich will zu dir, steht doch schon im Alten Testament, beim Asaf, Psalm 73, wo der sagt, in dieser Welt geht so verrückt zu, den Gottlosen geht so gut und die Spötter, die sind so glücklich. Ich wäre schier gescheitert, wenn ich die Welt so anblicke, wo die Glücksritter dieser Welt sind. Aber ich ging ins Heiligtum und dann habe ich gemerkt, bei Gott ist das ganz anders. Diese Welt vergeht. Wissen Sie das auch in diesen Tagen? Auch die Politiker können den Verfall unserer Welt nicht aufhalten. Auch wenn der Benzinpreis steigt und wenn man alle Umweltgifte beseitigt und wenn man 100.000 Windräder aufstellen, wir können eine zerfallende Welt nicht aufhalten. Die Welt vergeht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Die Elemente werden vergehen mit Zerschmelzen. Jesus hat uns immer aufgefordert, wacht, seid wachsam, diese Welt ist nicht alles, was wir haben. Das ist ja so wichtig, wie wir uns in dieser Welt einrichten. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und diese Jesus-Worte werden bleiben. Und dass Jesus kommt, um unser Leben zu retten und uns die himmlische Heimat aufzuschließen, ist die wichtigste Sache, die ich brauche in meinem Leben. Ich habe so einen originellen Bekannten, der ist bei den Gideons, ist ein Gebäudemakler, der schon viel erreicht, auch mit seinem lustigen Mundwerk. Und der sagt, da bin ich doch neulich beim Kaufland an der Kasse gewesen. Es war kurz vor Schluss um 10 Uhr, habe noch was eingekauft. Und hat dazu der Verkäuferin an der Kasse gesagt, können Sie mir helfen? Wissen Sie, wie man in den Himmel kommt? War ganz verlegen, da habe ich Ihnen Gideon-Testament, lesen Sie es, da steht es drin, wie man in den Himmel kommt. Das sollten wir uns eigentlich angewöhnen. Wissen Sie, wie man in den Himmel kommt? Im biblischen Rundfunk, der viel im deutschen Programm sendet, bbnradio.org, da kommt das immer, wie kommt man in den Himmel? Man kommt ohne Jesus nicht in den Himmel. Es gibt keinen Zugang zum Himmel. Ich bin froh, dass der Johannes das so klar uns gesagt hat, dass das das Wichtigste ist, dass man diesen Jesus braucht. Und ich will es noch einmal sagen, der Johannes hat aber das Problem gehabt, dass seine Jünger, es gab ja Johannesjünger, die sie um ihn scharten, nicht glaubten. Wir finden sogar Johannesjünger noch in der Apostelgeschichte, die auch dem Paulus nicht folgen wollten. Das war das Problem. Und Sie kennen das ja bei Ihren Enkeln, oft sogar schon bei Ihren Kindern, dass sie reden, sich den Mund fusselig und die wollen gar nichts wissen. Und der Johannes hat gesagt, ihr braucht Jesus, sonst seid ihr in dieser Welt verloren. Und wenn er die höchsten Ehren erlangt und Doktortitel und Ruhm und Ehre und Geld und Geschäftsleute, ihr seid verlorene Leute ohne einen Heiland, der euch in den Himmel bringt. Wenn Sie wissen wollen, bei den Schriftauslegern, ich habe es bei Ludwig Hofacker gefunden, auch sagt, der Johannes hat natürlich nicht gezweifelt, aber das Problem war mit den Jüngern, man kann immer den Glauben nicht machen. Das ist ja das Problem, das wir haben, nicht einmal in unseren Gemeinden, in den Jungschargruppen und bei den Konfirmanden und wo wir sind. Wir können den Glauben nicht machen, auch bei den Erwachsenen nicht. Wir können es ihnen bloß zurufen. Und darum will ich nochmal zurückkommen auf das Lied von Georg Weisel. Das war in der Alt-Roßgärtner Kirche in Königsberg. Im 30-jährigen Krieg. Und er ist am 3. Advent eingeführt worden in das Pfarramt dort. War in den 30er Jahren, so alt war er. Und er hat zu diesem Predigttext, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das war ja die Frage. Der Johannesjünger hat er noch einmal dieses Lied gedichtet. Und das ist das Wort des Johannes. Wir haben es nicht mehr unter den Adventsliedern, wir haben es als Bekenntnislied in unserem Gesangbuch. Aber wir dürfen daran erinnern, dann verstehen wir den Johanneslied. Ach, such doch den, lasst alles stehen, dir das Heil beginnt. Er ist der Herr, sonst keiner mehr. Such, wer da will, Nothelfer. Es gibt doch in dieser Welt keinen Nothelfer für deine Probleme als allein Jesus. Lasst alles stehen, mein Herzenskron, mein Freuden sollst du, Herr Jesu, bleiben. Weich von mir nicht, lass mich da vor deinem Kreuz nicht sagen. Ich weiß, wenn man immer wieder sagt, der Johannes hat gezweifelt, der Täufer, dann wird immer gemeint, die Haftzeit sei für den Johannes so schwer gewesen. Das ist in unserem Leben tatsächlich so. Da sind die schweren Ereignisse oft große Anfechtungen, aber doch nicht bei Johannes. Johannes war doch ein Glaubensmann, voll Heiligen Geistes. Und als er dem Herodes das gesagt hat, er hat ja ganz schlicht und höflich gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Das ist Ehebruch. Ganz schlicht. Da ist er ins Gefängnis gewandert. Das hat er doch gewusst, dass die Welt das nicht erträgt, dass man Sünde beim Namen nennt. Aber er wusste, das ist mein Auftrag. Und dann hat er gewusst, mein Leben kann abnehmen. Ich kann im Gefängnis sterben. Wenn nur Jesus wächst, wenn nur Jesus groß herauskommt, wenn mein Leben ein Zeugnis wird für Jesus. Es steht ja im Markus Evangelium Kapitel 6 eine ganz interessante Sache, dass dieser Herodes oft in die Zelle ging zu Johannes, dem Täufer, und mit ihm sich unterhielt. Und dann steht da, er wusste, dass er fromm und gottesfürchtig war. Der Herodes war wirklich im Gewissen getroffen. Wissen Sie das? Dass die Sünde nie glücklich macht. Man kann sich betäuben, man kann sich anlügen. Es gibt keinen Menschen, der in der Sünde glücklich wird. Man kann sich oft noch jahrelang einreden. Es gibt keinen Ehebrecher, der über seinem Ehebruch glücklich wird. Sie werden über keinen Betrug, über keine Lüge ihres Lebens glücklich werden. Und wenn Sie es erst am Ende Ihres Lebens im Alter spüren, die Fehler Ihres Lebens, und Sie nicht mehr drüber reden wollen, was Sie anderen zugefügt haben. Der Herodes war im Gewissen angerührt. Das ist interessant, dass Gott das Gewissen anrührt. Und das wichtigste Organ in unserem Leben ist auch im Zeugnis mit anderen Menschen, dass wir es ihnen ins Gewissen sagen. So schlicht wie der Johannes sagt, das ist nicht richtig. Und das müssen wir in unserer Zeit auch, wo alle Werte und Maßstäbe, die von Gott gegeben sind, gebrochen werden, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dürfen wir es unseren Enkeln sagen, mir bricht das Herz, es ist nicht recht, was du tust. Vor Gott ist es nicht recht. Und dass dieser Herodes, das Jesus nannte ihn ja einen Fuchs, das war so ein Diplomat, so ein Gauner, der sich durchgeschlungen hat, wie das die immer machen. Aber er war unruhig geworden über dem Zeugnis des Johannes. Und deshalb ist das Zeugnis des Johannes für mich so groß, was er sagt, auf das Allerwichtigste, dass er bezeugt, Jesus gibt das Leben. Es wäre ja schlimm, wie sein Leben endet. Er ist reingelegt worden, ausgerechnet durch die Tochter seiner Frau, die das Haupt des Johannes sich gewünscht hat. Das war eine Party, wie es Männerpartys sind, mit aufreizenden Frauen. Und da stieg die Stimmung und dann sagte sie der Tochter, die wahrscheinlich einen Striptease gemacht hat, du darfst dir wünschen, was du willst. Und dann war es geschehen um ihn. Er hat den Johannes umbringen lassen und wusste selber, es ist rechtlos. Hätte ihn noch gern gehört. Er hat die Entscheidung nicht getroffen und das hat er schon vorher angekündigt. Das ist so schlimm, dass uns das Zeugnis gegeben ist, aber die Menschen nehmen das Zeugnis nicht an. Und das ist für uns so wichtig, dass man Ja dazu sagen muss. Ich will Ja, Jesus haben. Ich möchte ihn bei ihm sein. Und wer Jesus hat, der hat das Leben, der hat alles und dem kann niemand etwas nehmen. Und selbst der Tod kann uns das nicht zerstören. Denn dann bin ich ja bei ihm. Mein Leben ist gerettet und ich habe das Leben gefunden. Ich habe alles, wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. In diesem Psalm 73, den ich vorhin schon erwähnt habe. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Und dann geht's weiter. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht. Wissen Sie, was das ist? Leib verschmachtet und die Seele verschmachtet im Durst nach Leben. Das sind die schlimmsten Tiefen, die man durchleiden macht. Auch in diesen schlimmsten Tiefen bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Die Welt kann dir doch nichts bieten. Das ist ja das Furchtbare, dass bei allen Dingen, die du hast, das nicht befriedigt. Und wenn du den Jackpot gewinnst, was machst du mit 76 Millionen Euro? Ich hatte ja in Stuttgart einen Geschäftsmann, der nachher sein ganzes Betriebsvermögen an eine Stiftung eingebracht hat, das wieder evangelikalen Werken zugutekommt. Er hat immer gesagt, die Leute wissen das nicht. Er fuhr so einen schönen Sportcoupé Mercedes 415 und seine Frau fuhr nochmal das gleiche schöne Fahrzeug. Da lacht mein Herz auch und dachte, es wäre ja toll, wenn du so ein Fahrzeug hättest, so ein Zweisitzer. Er hat immer gesagt, ich kann doch auch nicht zwei Jackets übereinander tragen und ich kann am Abend nicht besser essen, bestimmt nicht besser als wir heute Abend hier auf der Lahö. Es gibt nur ein Leben und der Herr gibt dir das, was du brauchst. Was gieren wir immer nach Dingen, als ob darin das Leben ist? Und die Menschen werden betrogen im Suchen nach Leben und das Leben liegt allein in Jesus. Er ist gekommen, dass wir das Leben und überfließende Fülle haben. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir. Du brauchst Jesus und dann hast du das Leben in seiner ganzen Fülle. Und das gilt auch jetzt denen unter uns, die schwer krank sind, die auf der letzten Runde sind, im Schatten des Todes, die spüren, wie unser Leib zerfällt, die krank sind, dann erst recht. Mein Freunden, sollst du, Herr Jesus, bleiben. Ach, such doch den, lasst alles stehen. Das sollten wir den Schwerkranken und Sterbenden zurufen. Das war ja die schlimmste Schikane im Höhepunkt dieser Krise, wo man den Sterbenden den Beistand verweigert hat. Das ist das Allerwichtigste. Das darf uns niemand verbieten. Ich will in meiner Sterbestunde jemand haben, der mir das zuruft. Jesus Christus starb für dich und er gibt dir Frieden. Und da jetzt Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Und darum ist das mir so wichtig, dass wir das Leben haben, dass er uns das geben kann. Niemand kann es mir sonst geben als Jesus allein. Das hat ja Johannes schon ganz klar erkannt, als er dort im Jordan war und sagt, das größte Problem ist Sündenschuld, nicht unser guter Wille. Wir haben alle einen guten Willen, wir wollen es recht machen, aber wir schaffen es doch nicht. kein Tag, wo wir nicht schuldig werden vor Gott. Er sagt, das Problem ist die Versäumnisse und Verschuldungen unseres Lebens, das, was schon lange zurückliegt. Wie kriegen wir denn die alte Last wieder weg? Und dann hat er das Wunderbarste gesagt, dass es das gibt. Es gibt eine Vergebung der Sünden. Das gibt's in der Welt nicht. In der Welt werden Sie sehen, dass es Ihnen bis in die Todesstunde nachgetragen wird, was Sie im Leben versäumt haben. Da ist das gnadenlos und die Fehler werden in den Zeitungen aufgezeigt. Da wird über den anderen hergefallen, den von der anderen Partei und den von der anderen Generation und was die Väter damals falsch gemacht haben und die Erziehung unserer Kinder, was alles falsch war. Und in den Romanen, das ist das Thema der ganzen Welt. Wir haben ein großes Thema, es gibt Vergebung. Eine völlige Vergebung. Das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ja, es war ja eine lange Zeit ein Problem, wo man den Giftmüll hintut von den Atomkraftwerken. Der ist ja immer noch nicht in einer Deponie, weil es das in unserer Welt nicht gibt für so Giftstoffe, die strahlen weiter. Und das wissen wir, die alte Schuld unseres Lebens, sie strahlt immer weiter. In ihren Familien geht das mit den Geschwistern bis ins hohe Alter, aus der Kindheit. Da sind die Rivalitäten noch da. Und das sind die Kämpfe und die Vorwürfe und die Bitterkeit. Da besucht man sich nicht mal an Weihnachten, weil das oft so untereinander so schwierig ist. Das ist die große Not, aber es gibt eine Deponie, wo man den Giftmüll der Sündenschuld unseres Lebens abladen kann. Und das ist die herrliche Botschaft vom Johannes, aus dem Freudenbote. Es war auch nicht alternativ, sein Lebensstil. Das meinen manche, das sei so modisch grün gewesen wie heute. Nein, er war ein Mann, der gesagt hat, das Äußere ist so unwichtig. Das eine ist Not. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft nicht. Das war die Vorbereitung für das Kommen von Jesus, dass das da ist, dass ich das weiß und haben kann und auch erlebe und dabei stehen bleiben will. Das ist so herrlich, dass ich das kennen darf und auch haben kann. Das ist so herrlich in den Liedern, die wir haben, auch in unserem Gesangbuch. Mir ist das von Paul Gerhardt so wichtig. Er hat ja so viel Not in seinem Leben erlitten. Wenn wir in Berlin sind, gehen wir immer dort in die Kirche im Alt-Berlin, wo er gewirkt hat, wo er Philipp Jakob Spener gepredigt, wo die Gräber erinnern, wo die Platten im Boden erinnern an den Tod seiner Kinder und seiner Frau Elisabeth. Aber wie herrlich hat er das gesagt, wie man in Jesus alles hat, was man in dieser Welt braucht. Man braucht nichts anderes als Jesus. Lassen Sie mich sagen, in dem herrlichen Osterlied von Paul Gerhardt: Die Hülle und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohn Gefahr. Der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geacht. Er bleibt ein totes Bild und wäre noch so wild, wenn du Jesus hast. Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen, ihr Arbeit ist verloren. Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück. Warum denn? Im Unglück bin ich ganz nah bei Jesus. Die Nacht, wo alles so finster ist. Mein Sonnenblick, da ist Jesus da. Und du wirst das erleben auf der Intensivstation, wenn dir es einer noch einmal zuruft. Jesus ist da und er hat dich in seine Hand geschrieben. Niemand kann dir aus seiner Hand reißen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die ihn vergesse, ich will doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Dann macht Paul Gerhardt weiter. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als sein Glied, wo mein Haupt, er das Haupt, hindurch ist gegangen. Dann nimmt er mich auch mit. Er reiße durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiße durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. In diesen Tagen, wo die Welt stirbt vor Angst und bebt vor Angst, wie Jesus prophezeit hat, sie werden verschmachten vor Furcht und weiteren Dinge. Da müssen Sie das den Menschen zurufen. Und ich freue mich, dass so viele das hören über den Livestream. Seien Sie ein Freudenbote und sagen, Jesus hat doch den Tod überwunden. Und wenn du Jesus in deinem Leben als Herrn hast, was soll dir denn noch geschehen? Er wird dich bewahren, er bringt dich durch zur Herrlichkeit. Wir haben doch ein großes Ziel, All die Ziele dieser Welt, auch die neue Weltordnung, die einmal kommen wird unter dem Antichristen, die wird doch nicht das Heil sein dieser Welt. Und die neue europäische Ordnung und die Finanzordnung dieser Welt, die werden so ungerecht sein, wie die Welt immer ist, weil wir Menschen ungerecht sind, wenn nicht Christus unsere Gerechtigkeit ist und unser Herz erneuert. Das ist so wunderbar. Und darum ist das dann so schön, dass dieser Apostel Johannes in seinem Brief, 1. Johannesbrief, wo er das so noch einmal sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Dann sagt er, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Welt, die will uns immer an sich binden. Und heute meinen Christen, sie müssen in die Welt passen und sie müssen gleichförmig werden wie der Welt. Wir wollen immer Jesus gleichförmiger werden, seinem Bilde ähnlich, dass er sein Wesen in unser Herz einprägen kann, dass es allerwichtigste, dass das auch geschieht. Aber der Johannes sagt das noch mit einem großen Ernst, wer Jesus nicht hat, über dem liegt der Zorn Gottes. Darüber sprechen viele in den Predigten nicht mehr. Gott sei Dank, auf der Lahü wird darüber gesprochen. Das größte Problem dieser Welt ist, dass der Zorn Gottes overdickt. Wo steht das denn? Im Römerbrief, Kapitel 1, dass der Zorn Gottes offenbart ist. Der Zorn Gottes über alles menschliche Wesen. Weil Gott das nicht durchgehen lassen kann, dieser Welt, dass sie Gott hohn spricht. Und der mündige Mensch ohne Gott seine neue Weltordnung macht mit dem verfinsternden Herzen, die Ordnungen Gottes umstürzt. Das Bild Gottes verwandelt, Zorn Gottes liegt über dieser Welt und darum sind wir unter dem Zorn und unter der Todesmacht mit unserem Leben. Deshalb scheitern auch so viele gut geplanten Ansätze. Wir wollten doch nur das Beste und scheitert alles, Sie kennen das doch. Ohne Jesus geht nichts, er ist der einzige Grund, und er ist der Einzige, der uns vor dem kommenden Zorn Gottes versöhnt. Und das ist so herrlich, wer versöhnt ist, der fürchtet nicht mehr das Gericht, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Heute schon lebt er mit beiden Füßen in der kommenden Ewigkeit und hat dieses große Ziel vor sich. Das ist so herrlich. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, ist manchmal stockdunkel. Wenn Sie warten, wie das Ergebnis ist, positiv oder negativ beim Arzt und wie die Bestrahlung ausfällt und wie der Arzt das noch einschätzt, ob er noch mal eine Chemo ansetzen soll und ob ich schon durchwanderte, fürchte ich kein Unglück. Du, Jesus, bist bei mir. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Wie kann man denn das fassen? Das ist so wichtig, wie man das fassen kann. Es war nicht bloß bei den Jüngern vom Johannes schwierig, auch bei Jesus war das ganz schwierig. Jesus hat es mal seinen Jüngern gesagt, dass man das so schlecht begreifen kann. Woran liegt das denn? Wir Menschen haben einen tollen Verstand. Ich staune immer, was die Menschen alles können. Die können die letzten schwarzen Löcher im Weltall finden, aber sie können Gott nicht finden. Mit all dem Verstand. Ich wohne in Cannstatt, ganz nah im Park bei uns, ist das Gewächshaus, wo Gottlieb Daimler den ersten Benzinmotor entwickelt hat. Hat er immer nachts gehämmert und die Polizei hat einen Großeinsatz gemeint, weil sie gemeint haben, das sei ein Falschmünzer am Werk. Das war Gottlieb Daimler, der Tüftler, der schwäbische Tüftler, der den ersten Ottomotor entwickelt hat. Tolle Leute, was die Leute können, was Menschen alles können, aber sie können eins nicht, sie können Gott nicht finden. Mit allem Verstand stoßen sie an eine Wand. Und da sagt Johannes, das ist jetzt ganz wichtig, wie kommt man denn zum Glauben? Mein zweiter Punkt jetzt, der von oben herabkommt, das ist das Geheimnis von Jesus. Er kommt von oben herab vom Vater in unsere Welt hinein, weil wir nicht hinaufdringen können. Es gibt ja viele Menschen, die meinen, wenn sie mit ihrer Klugheit Gott nicht ergründen können, dann gibt's eben kein Gott. Wir haben ja als Kinder immer das Spiel gemacht, uns die Augen zugekniffen und gesagt, du siehst mich nicht. Dabei haben wir nur unsere Augen zugemacht. So ist es immer, du siehst mich nicht. Aber der von oben kommt, der ist von Gott bestätigt und dass das Leben, das unverdorbene Leben, das von der Sünde nicht zerstört ist, dass er uns anbietet und uns schenken will, das neue, vollendete Leben. Da hat ja Jesus in Johannes 10 kommt das: Vater, ich danke dir. Du hast das den Weisen und Klugen verborgen und hast es den Unmündigen geoffenbart. Warum preist Jesus den Vater, dass er den Professoren und den Denkern und den Grüblern und den zehnmal Gescheiten verborgen hat? Hat Gott was gegen die Denker? Nein, nein. Er hat gesagt, den Unmündigen ist es offenbar. Wer sind denn die Unmündigen? Die sagen, Herr Jesus, ich werde mit meinem Leben nimmer fertig. Die Unmündigen, das sind die Schwachen, die Schuldiggewordenen, die Gescheiterten. Und Jesus hat gesagt, wer es sucht, der findet. Das stimmt nicht bei Ihrem Schlüsselbund, den finden Sie manchmal auch nicht mehr. Aber wenn Sie bei Jesus suchen, finden Sie ihn. Und wer ihn sucht, findet ihn. Das hat er verheißen. Wer mich von ganzem Herzen sucht, den will ich mich finden lassen. Das sind Unmündige mit ihrem unfertigen Leben. Herr Jesus, ich suche dich, so hat sich Jesus finden lassen, auch von Ihnen. Und das ist so wunderbar, wie das Johannes dann sagt, dass man es bestätigen muss, das annehmen muss. Ja, Herr, ich glaube dir. Es ist was ganz Schlimmes mit dem Zweifel. Darum will ich das immer wieder sagen. Mit dem Zweifel, wenn Sie zweifeln, kommen Sie nie sehr weit. Wenn Sie auf der Heimfahrt zweifeln, ob Ihre Autoreifen fest angebunden sind, können Sie in jedem Parkplatz in der Autobahn halten und wieder das Drehkreuz holen. Aber vielleicht hebt es doch wieder nicht. Wenn Sie hier in ein Restaurant gehen und essen wollen und Sie zweifeln, ob nicht der Koch Gift ins Essen gestreut hat, Ich zweifle. Sie kommen nie der Wahrheit hin. Wie ich das Mädchen damals kennenlernte, vor vielen Jahren, bald 60 Jahren in Stuttgart, habe ich gesagt, willst du mich heiraten? Wenn die gezweifelt hätte, ist das ein Mädchenhändler. Hat er was Böses mit mir? Sie hat geglaubt, heute ist meine Frau. Herrlich. Wer sucht und vertraut, der findet beim Glauben, ist ganz anders bei den Personen. Durch Glauben findet man, und da sagt der Johannes, wer es annimmt, das Zeugnis Gottes, dass wir zweifeln bei Menschen. Also, dass ein Koch Gift ins Essen tut, das Problem, man denkt, aber Gott ist ja noch viel mehr einer, der uns nicht betrügt, der uns nicht die falsche Arznei eingießt und der uns lauter Gedanken der Liebe hat, dem kann ich glauben. Und darum ist das Zeugnis von Jesus so wichtig. Es ist ganz ernst, wer Jesus ablehnt, ist ganz furchtbar. Er steht unter dem Zorn Gottes. Ganz furchtbar. Manchmal kann man das kaum überdenken. Und da wird es uns so schwer, über unseren Kindern und Enkeln, über unseren Geschwistern und Freunden in unseren Gemeinden. Und wir wollten manchmal, dass man es ganz klar sagt, nur Jesus gibt das wahre Leben. Wer ihn hat, der hat es. Und den muss man finden. Und wie kommt man denn zur Gewissheit des Glaubens? Ja, gibt es überhaupt eine Gewissheit? Manche sagen, ja, man kann es nie so richtig wissen. Ich frage ja manchmal, wenn ich so frech bin, sage, sind Sie wirklich ganz gewiss, dass ich hoffe, also dummes Geschwätz, ich hoffe. Muss man doch wissen. Ja, warum denn? Selbst der Hiob in seinem großen Leiden, mit seinen Hautkrankheiten, wo er sich geschabt hat, wo die Hunde seine Wunden geleckt haben. Das ist ja Ungeziefer in der orientalen Zwischenwelt. In der dritten Welt sind Hunde ungeziefert. Ich muss den Hundefreunden ein bisschen wehtun. Nur in Deutschland, Europa sind die Hunde so geliebt. Das ist Ungeziefer, wenn die kamen und die Wunden leckten. Das war schrecklich mit den Infektionen, die mitgebracht haben. Aber am schlimmsten war seine Frau. Die hat ihn wegen seines Glaubens gelässt. So singen Sie mal, wenn Sie so eine Frau hätten oder so einen Ehemann, der nur spottet. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also letzte wird er sich aus dem Staub heben. Ich weiß das. Nun weiß und glaube ich es feste, ich rühme es auch ohne Scheu. Es liegt doch nicht an meiner Tüchtigkeit, an meiner Frömmigkeit, sondern weil es allein durch Jesus gewirkt ist. Gott ist für uns, wer soll jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Darum nun weiß und glaube ich es feste, ich rühme es auch ohne Scheu, dass Gott der Höchsten Beste mein Freund und Vater sei. Auch in den dunkelsten Tiefen deines Lebens wirst du überwältigt den Heiland erleben. Und wenn Sie einmal zurückdenken, in Ihrem Glauben war das nie so groß als in den dunkelsten Stunden, als die Ärzte Ihnen keine Hoffnung mehr gaben, aber der Herr war bei Ihnen. Er hat Sie getröstet und durchgetragen. Sie haben das erlebt. Da haben Menschen in der Kriegsgefangenschaft erlebt, im Bombenhagel, an den Gräbern stehend. Und da hat man singen, Christ ist erstanden. Ich kann mich freuen, dass Jesus lebt. Aber wie wird denn dieser Glaube gewiss? Das sagt, dass Jesus, dass Gott den Geist gibt, den Heiligen Geist. Das ist auch eine große Unsicherheit. Hast du den Heiligen Geist? Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, kannst du auch nicht glauben. Du kannst Jesus nicht einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Ja, wie kriege ich denn den Heiligen Geist? Den kriege ich, wenn ich drum bitte. Wie Kinder ums Brot bitten den Vater, der wird ihnen keine Schlange und kein Skorpion in den Kinderwagen geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und er gibt dir den Heiligen Geist, das sagt schon Johannes auch toll, was er uns schon sagt, alles von Jesus. Maßlos! Nicht wie ein geiziger Kaufmann, der da rechnet, kein Gramm drüber, sondern der schüttet's aus, den Geist. Wenn wir den Geist Gottes haben wollen, macht er sie fest im Glauben. Wie gibt denn Gott seinen Geist? Das muss ich nochmal das sagen, was wir heute Morgen schon hatten. Paul Gerhardt hat es am schönsten in Liedern gesagt, darum sind die Lieder so wichtig zum Auswählen, nicht lernen. Sollte ich meinem Gott nicht singen, dem Lied. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regier von der Erde zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem großen Glaubensmut. Ja, dass er des Todes Macht zerbricht. Sie können die Angst vor dem Sterben, die ihn heute über unserer Welt liegt, wo die Menschen verschmachten vor Angst, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Weil das Gott selber ist, der in ihrem Herzen die Gewissheit schenkt und den Blick frei macht. Christus ist der Ostersieger. Und dann können Sie diese Lieder singen und dann können Sie sagen, selbst auf Ihrem letzten Weg singt mir doch die herrlichen Lieder vom Sieg von Jesus, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Er hat den Tod überwunden und ich darf mich freuen. Er ist mein Erlöser und mein Heiland. Ich muss noch was sagen zu dem. Von oben herab kommt er, Gerd Geiser, der deutsche Literat von Oberriexingen, Pfarrersohn, hat eine kleine Geschichte geschrieben, lass dich mal hinauf. Da erzählt er von einem jungen Seminaristen, der voll war von der großen Klugheit, die er jetzt hat. Er hat ja so viel gelernt in der Schule. Er kann alle Geheimnisse der Welt verstehen. Und von der Bahnstation bis zu seinem Heimatort musste er noch ein Stück laufen durch den Wald. Und da sagt er, wenn ich den kleinen Umweg mache, da hat so tiefe Erdschluchten, man nennt das Höllenlöcher. Und er sagt dem Volk, er will mal gucken, was da los ist. Und jetzt, ich kann doch mit meinem Geist alles durchdringen, das werde ich machen. Und dann guckt er, ja tatsächlich, das sind so Wurzeln, da kann man sich dran hängen. Und dann kann man runterspringen, es ging prima, 2 Meter darunter. Und hat es durchschritten, dieses Loch. Und wirklich, und dann denke ich, wie komme ich aber wieder raus? Lass dich mal hinauf. Er will an der Wand diese Erdspalten hochgehen, aber das bröselt bloß und fällt immer wieder runter, rutscht immer wieder runter. Er kann sich nicht aufschwingen zu diesen Wurzeln, an denen er sie wieder hochziehen könnte. Und er wird immer wilder. Lass dich mal hinauf und das geht nicht. Die große Tragik eines Menschen, er kann runterspringen in die Höhle, aber er kann nicht raus. Er kann den Himmel nicht erklimmen, er erreicht das nicht. Toll, wie das Gerd Geiser beschrieben hat. Wie da unten bei ihm das im Dunkel versinkt. Er lässt das offen, was ist aus dem Buben geworden, hat ihn noch jemand gefunden, da war er isoliert. So warnt es Menschen, als ob er den Himmel stürmen könnte. Er ist verschlossen, weil nur von oben herab einer kommen kann, der die Hilfe bringt und der dich herausholt. Lass dich mal hinauf. Der Geist Gottes ist der, der uns auch von der Sünde überführt. Und wenn wir die Sünde kennen, kennen wir auch den Heiland. Er wird nicht nur uns von der Sünde offenbaren, da heißt in Johannes 14 und 16, wo Jesus vom Heiligen Geist spricht. Es gibt so viele falsche Vorstellungen bei Christen vom Heiligen Geist. Es war Paul Gerhardt so, er kommt durchs Wort. Der Geist Gottes kommt durchs Bibelwort. Je mehr du Bibel liest, kriegst du ein Wort Gottes. Und da zeigt dir der Heilige Geist nicht bloß die Sünde, die Not an der Sünde, sondern er verklärt Jesus. Und du kannst erst durch das Werk des Heiligen Geistes, das sagt schon Johannes hier, kannst du das erkennen, der Geist Gottes, den Gott überschüttend gibt. Jesus sagt es nochmal in Johannes 7, wer an mich glaubt, Er wird Ströme lebendigen Wassers kriegen. Das sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die ihnen glauben. Wissen Sie, der Neckar ist ein kleines Flüsslein gegenüber dem Niagara und dem La Plata und wie die großen Flüsse im Amazonas und wie die in der Welt heißen. Der Herr will Ströme seines Geistes in seine Gemeinde geben, dass Christuserkenntnis entsteht und dass Menschen das wissen und dass sie das wissen dürfen in ihrem Leben ganz gewiss. Es gibt eine Erlösung und das ist mir so wichtig in dieser Adventszeit, dass der Johannes der Täufer so bescheiden war, ich muss ja zurücktreten. Jesus sagt, er bist der Kleinste im Himmelreich, du bist viel größer. Er hat nie mehr erleben dürfen, dass der Geist Gottes ihm gegeben war. Er steht noch vor der Tür draußen vom alten Bund. Aber du darfst das alles nehmen, was er verheißen hat, das Leben, das dir Jesus schenkt. Und das ist so groß, wie Jesus dann sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand, auch du selber kannst das nicht, dich aus seiner Hand reißen. Er hält dich ganz fest. Und darum gibt's Heilsgewissheit und Geborgenheit für uns. Und das ist so froh, dass mich auch kein Todesspann ewig von ihm trennen kann. Was sind wir reich? Jesus ist geboren. Er kommt zu uns und tritt bei uns ein und macht uns gewiss. Das ist so herrlich, dass wir das haben. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und das ist das Allerwichtigste, dass Menschen Jesus erkennen, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben und der Zorn Gottes hat keine Macht mehr über ihm. Und er ist ein Gesegneter des Herrn, der schon steht vor der Ewigkeit. Gerhard Herstegen hat so einen schönen Vers gedichtet. Drauf wollen wir es denn wagen. Es ist wohl wagenswert und gründlich dem absagen, was aufhält, uns beschwert. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeit. Es soll nur Jesus sein. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Heiland bist und dass wir das erfahren, was Johannes der Täufer schon von dir gesagt hat. Er, der noch vor der Türe steht und du willst bei uns einkehren. Danke, Herr, dass du uns gerufen hast und dass du uns deinen Geist gibst, maßlos, unbegrenzt, dass wir immer mehr dich erkennen dürfen in deiner Schönheit und deiner Herrlichkeit als den Todesüberwinder. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Hilf uns, dass wir überwinden, auch über die Ärgernisse, über die Bindungen in diese Welt, diese vergehende Welt, dass wir uns nicht verlieren in den Streitigkeiten dieser Welt, sondern dass wir auf dieses große, ewige Ziel zuwandern. Wir freuen uns, dass wir heute schon deine Herrlichkeit erleben dürfen. Und wir danken dir für das große Weihnachtsfest, das vor uns steht. Du kommst und willst unser Heiland, uns retten aus den Bindungen dieser Welt und uns ganz bei dir haben, in deiner Nähe, in deiner Geborgenheit. Und wir dürfen im Glauben überwinden und siegen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Danke, Herr Jesus, dass wir Sieger sind durch dich. Amen.